Theologen selber haben alles getan, um Jesus verschwinden zu lassen, indem sie ihn im besten Fall zu einem Sozialrevolutionär haben werden lassen oder einem Bauernführer. Die abenteuerlichsten Jesusbilder sind da entstanden. Die Flut der Jesusliteratur war kein Segen, sondern hat die Menschen noch einmal tiefgreifend verwirrt.
Professor Klaus Berger ist einer der kantigsten Exegeten deutscher Zunge. Berühmt ist sein Jesusbuch, das er als Ergebnis eines Lebens voller Forschung für Jesussucher geschrieben hat. Berühmt ist auch seine Sammlung von Evangelientexten und anderen frühchristlichen Schriften in neuer Besetzung und neuer zeitlicher Ordnung. Er war und ist nie um Meinung und Aussage verlegen. Er ist familiar im Zisterzienserorden, also auch dem Ordensleben verbunden. Anlässlich des Kongresses in Rom habe ich ihn fragen können, wie gegenwärtig und zeitgenössisch dieser Jesus ist.
Es ist ein bestimmtes Jesusbild vorherrschend, das immer noch aus den Schlafzimmern des 19. Jahrhunderts entstammt. Jesus als Vegetarier, als Pazifist, als der Mensch, den man eigentlich nicht ganz ernst nehmen darf oder muss, dem man auf die Schulter klopft und sagt, du hast es auch nicht besser gewusst, Kollege. So gehen moderne Menschen mit Jesus um, indem sie ihn also einfach nicht für voll nehmen.
Verharmlosen sozusagen. Ja.
Sie selber sagen, ich glaube, zu Ihrem Jesusbuch, Sie hätten sich diesem Jesus halb auf den Knien, halb mit dem Computer genähert. Wie würden Sie denn einem modernen Menschen heute sagen, wer sich auf den Weg machen will zu diesem Jesus, nutze Computer und Bücher, die Knie, beides?
Also für mich war immer wichtig, wenn ich meinen Studenten anhand von konkreten Texten das Jesusbild dieses oder jenes Textes erschlossen habe. Dann war irgendwann der Funke übergesprungen. Das heißt, irgendwann haben die Menschen sich selber auf die Suche gemacht und es spannend gefunden, eben von ihren eigenen Klischees wegzukommen und hin zu einem lebendigen Jesus, der unalltägliche Dinge zu sagen hat. Nicht nur, dass er provoziert, sondern auch, dass er wirklich Neues bringt, was häufig ja verschüttet ist, nicht zuletzt durch die dogmatischen Handbücher, durch die Katechismen, durch die Praxis der Kirchen.
Das heißt, dieser Jesus ist gar nicht mehr so ohne weiteres zugänglich. Wie kann ich mich denn, ja, was würden Sie dem jemanden sagen? Wie kann ich mich diesem Jesus heute nähern? An diesen Verschüttungen vorbei?
Indem man anhand von Texten gnadenlos fragt, wie soll ich das verstehen? Es geht zunächst um das Verstehen eines Fremden, der fremd geworden ist und in anderen Jahrhunderten wahrscheinlich nicht weniger fremd war, aber das finden viele Leute doch überhaupt spannend. Deshalb machen sie Kreuzfahrten, deshalb reisen sie in ferne Länder in den kostbaren Urlaubstagen, nehmen alles Mögliche auf sich, um unerforschte Regionen zu erforschen. Sei es in Afrika als Abenteuerurlaub, sei es in Asien, in die merkwürdigsten Gegenden. Davon hat die Suche nach der Begegnung mit Jesus sehr viel. Es geht um die Begegnung, wenn einem der Tod total fremd ist. Und diese Begegnung macht einen schon heiß, wenn man kurz davor ist, etwas davon mitzubekommen. Wie beim Topfschlagen. Es gab früher so ein Spiel auf Kindergeburtstagen, da kriegte man die Augen verbunden und musste, ohne dass man es sah, wohin man tendierte, dann heiß oder kalt zu hören bekommen. Der Theologe kann einfach nur sagen, heiß und ganz heiß, und da müssen die Menschen schon den entscheidenden Schlag selber vollziehen. Gerne auf die Suche, aber das andere muss durch Gespräch von ihnen selber erforscht werden oder durch Nachdenken. Also für mich war das am schönsten, wenn ich als Doktorvater die Menschen begleitet habe und wir oft stundenlang über einem Text gesessen haben und dann die Leute einfach nichts Schöneres fanden, als so theologisch nachzudenken.
Also selber fragen, selber lesen, ja. Angeleitet zwar, aber dann durchaus
als wirkliche Begegnung mit Gott.
Geht das denn? Ist uns dieser Jesus nicht zu fremd?
Ja, die fremden Dinge kann ja der Exeget erklären, einigermaßen. Dafür braucht man ihn auch weiterhin. Sonst ist es alles Schnee von gestern. Der Exeget ist dazu da, das aufzurauen, und in dem Aufgerauten stecken dann 1000 Fragen drin. Und die kann man nur gemeinsam beantworten. Also alles Jüdische kann man erklären, alles Antike kann man erklären, das Griechische kann man übersetzen. Aber die entscheidende Frage, was die Menschen damit anfangen sollen, gibt es in jedem Text neu, und sie ist auch faszinierend genug.
Bleibt dieser Jesus dann fremd, wenn wir versuchen können zu erklären, uns also die Dinge, die wir erklären können, zu erklären und zu übersetzen, die wir übersetzen können, und uns diesem Jesus nähern, ist er dann, kommt er uns dann näher, oder bleibt er dann letztlich nicht doch fremd?
Also ich finde, dass man gespannt sein kann darauf, was man aus dem Text an diesem Tag herausfindet. Das ist bei manchen Texten manchmal ohne Ergebnis, dass man nichts findet, aber meistens ist es doch so, dass man weitergeführt wird, wirklich weitergeführt wird, sodass Jesus nicht fremd bleibt, sondern neue Eigenschaften von sich zeigt, wie meine Frau auch. Meine Frau liebe ich auch in vergleichbarer Weise, dass ich gespannt bin, was ich heute an ihr entdecken kann.
Aber dann gibt es doch dieses Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Trage ich dann nicht viel zu viel in diesen Jesus hinein, wenn ich jeden Tag neu suche?
Das ist ja fremd genug. Das ist das Element der Fremdheit, das mir immer wieder eins auf die Pforten gibt, wenn ich mich seiner zu sehr bemächtigen will. Biologisch verbrauche, um meine Schnäppchen zu legalisieren.
Das heißt, er wehrt sich, dieser Jesus?
Ja. Nur dann der Rest nicht mehr hinkommt. So dann nicht mehr kompatibel im Ganzen.
Wie verhält sich denn dieser Jesus dann zu der Konfusion dieser Welt? Ich meine, wir leben ja unter ganz anderen Bedingungen heute, Unsicherheiten, ethischen, wirtschaftlichen, auch wissenschaftlichen Unsicherheiten als noch vor, ich weiß nicht, 50 Jahren. Kann ich das denn noch wissenschaftlich mit den Rezepten und den Antworten aus der Exegese von vor 20, 100 Jahren beantworten? Erklären?
Jesus verhält sich nicht in regelhafter Weise, sondern das geschieht wirklich neu. Die Begegnung mit Jesus anhand der Schrift oder anhand des Gebetes genauso, wenn man dann nicht zu sehr nur für sich selber redet, die vollzieht sich immer so, dass es ungeahnt ist und nicht vorher gewusst und wirklich neu. Und deshalb freue ich mich auf jeden Tag, den ich Zeit habe zur Begegnung mit der Schrift nach so vielen Jahren, weil ich weiß, es kommt bestimmt was Neues raus, was mich fasziniert und was mich auf dem endlosen Weg des Menschen zu Gott doch ein paar Meter weiterbringt. Weiter schon, aber ob das dann schon am Ziel ist, das kann ich nicht so genau sagen.
Wenn Sie sagen, Sie machen sich mit der Schrift auf den Weg und entdecken neu, wie ist das dann mit dem Schritt auf den anderen hin? Wenn wir Glauben teilen, wenn wir Gemeinschaft bilden, Kirche sind, das ist ja ein gemeinschaftlicher Glauben. Das ist ja nicht nur ich und die Schrift und dieser Jesus, sondern es sind ja auch die anderen. Was für eine Rolle spielt das dann?
Bei diesem gemeinschaftlichen Glauben muss man besonders hart kämpfen, also mit eisernen Handschuhen, weil die Vorurteile der Menschen, wenn sie geballt auftreten, in der ganzen Gemeinschaft alles Neue umso stärker unterdrücken. Das Schwierigste ist, seine Ordensbrüder zu überzeugen. Jedenfalls bei den Zisterziensern merke ich, dass wenn man irgendwo einen schweren Stand hat, dann dort, wenn man der Gemeinschaft neue Aspekte geben soll. Denn da muss jeder, wie er meint, sein Prestige bewahren, sein Image. Und das ist besonders hart. Da braucht man viel Geduld, und sich und anderen, daher stellt man häufig fest, dass sie anderen recht hatten. Das ist also dann die zweite Prüfung sozusagen. Wie bei Juristen. Das erste Examen geht noch, aber die zweite Staatsprüfung, das ist dann die, wie man das anderen vermittelt.
Das heißt, ich kollidiere nicht nur mit der Schwierigkeit der Schrift und dem Alter der Schrift und dem Griechischen und dem Hebräischen, dem Jüdischen und so weiter, sondern eben auch mit den Erwartungshaltungen, dem im Guten verhärtet sein von Einsichten, von Vorurteilen, von Glaubenseinsichten, die vielleicht gar nicht mehr in die Zeit passen.
Wo sich dann in der Regel einfach nichts bewegt und die Leute zufrieden, getrost dann ruhig schlafen. Das will der Text ja eigentlich doch nicht.
Also Ruhe und beruhigt sein ist das Gegenteil von Bibellektüre.
Ja.
Wenn sie gut läuft. Können Sie denn uns ein Instrument geben, wie man in sowas einsteigt, wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrungen hat, wenn man eher auf Katechismen zurückzugreifen gewohnt ist? Einfach anfangen lesen?
Nein, man muss bereit sein, sich überraschen zu lassen und bereit sein, die liebsten Überzeugungen aufzugeben, zunächst.
Also auch in der Haltung? Meisten,
auch in der Haltung im Ganzen, ja. Das können die meisten Menschen meistens nicht.
Ja, weil wir uns diesem Jesus entwöhnt haben oder weil uns der ruhige, beruhigende Jesus lieber ist?
Weil wir uns auch nicht vorstellen können, den Punkt, an dem die anderen auf Jesus eingehen könnten, wo sie Jesus brauchen.
In unserer Sprache heute, Sie haben begonnen zu sagen, das ist ein Vegetarier und so weiter, in den Vorstellungswelten vieler Menschen so ein Gutmensch, wie das jetzt modern so schön heißt. In der Sprache von heute, was für ein Jesus wäre das dann? Welche Attribute, Adjektive würden Sie wählen, aus Ihrer ganz eigenen Perspektive für diesen Jesus?
Ein Jesus, der so ähnlich wie frühe Existenzialisten rastlos umgetrieben wird von der Suche nach der Wahrheit. So wie man sich Sartre vorstellt, dass er eine Zigarette nach der anderen raucht, weil er mit keiner Antwort zufrieden ist, die er selbst findet, weil er selber weiß, die anderen brauchen etwas, nur ich bin noch nicht so weit, gerade dieses Medikament gefunden zu haben. Und das legt natürlich auch in Selbstkritik sich dann nieder.
Spielt dieser Jesus denn auch in der Kirche diese Rolle? Oder haben wir uns nicht auch da zu sehr zurückgezogen auf vertraute Bilder?
In der Kirche spielt er natürlich die Rolle des Vertrauten und die Kirche ist zum großen Teil schuld an dem toten Jesusbild, das in der Öffentlichkeit dann überliefert wird. Da ist wirklich tote Hose, kann man sagen, weil die wenigsten Verkündiger oder Verkündigerinnen der Kirche begriffen haben, selber für sich begriffen haben, warum sie das glauben und dann zusätzlich auch keine Sprache finden, des anderen mitzuteilen. Ich kenne selbst ein paar sehr engagierte Nonnen, die viel beten und viel nachdenken und alle Nöte des modernen Menschen durchmachen, aber was dabei rauskommt, sind nur fromme Sprüche von vorgestern. Damit ist leider niemandem geholfen, weil die Leute nur lachen.
Ein Rezept, eine Idee, ein Anstoß für die Gemeinschaft der Glaubenden?
Das ist nur die eigene Glaubwürdigkeit und die muss schon oft genug bewiesen werden.
Jesus ist der Ort Gottes. Sie haben das in dem Vortrag hier in Rom gesagt. Jesus ist der Ort Gottes. Wenn Sie also sagen, dass dieser Jesus ja zu bequem, zu beruhigt ist, haben wir dann auch den Zugang, den Weg verschütt gehen lassen? Wenn Jesus von sich sagt, er sei der Weg zum Vater, dieser Jesus für uns aber gar nicht mehr so die Rolle spielt, dann haben wir doch auch sicherlich auch ein Gottesproblem.
Ja, das Gottesproblem ist die Anbetung. Das erfahren ja moderne Kommunitäten, dass Anbetung die entscheidende Frage ist. Durch Jesus zu Gott zu kommen, ganz schlicht. Eucharistische Anbetung als Beispiel. Und Gemeinschaften, die das pflegen, wo das lebendig ist, die blühen und die das nicht tun, da fehlt Entscheidendes. Was da genau passiert, weiß ich auch nicht. Man kann nur sagen, Die Gottesfrage wird wesentlich durch Anbetung angegangen. Das ist doch schon eine massive Durchbrechung unseres Alltags. Gregorianik, die meine Mitbrüder singen, wenn man das hört, ist es schon die Begegnung mit etwas total Fremdem, aber die Menschen wollen das auch. Und dann wirklich eine andere Dimension von, nicht von Jenseits, aber von Sanftheit, die dieser Gregorianik ja auch an sich hat. Das hat mich immer wieder auch im normalen Stundengebet der Mönche mitgerissen. Das ist einfach das andere, was man braucht, weil es nicht auf Dauer verwirrend ist, sondern in sich ein hohes Maß von Frieden auch ausstrahlt. Aber eben Frieden, der nicht Beruhigung ist.
Ganz herzlichen Dank.
Und damit endet unsere Sendung. Danke für Ihr Interesse. Ihnen alles Gute, wo immer Sie uns zugehört haben. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.